Impulse, der KPMG-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des KPMG-Impulse-Podcasts mit dem Schwerpunkt Woman for Cyber im Rahmen unserer Cybersecurity-Studie 2023. Heute bei mir zu Gast sind Christina Beck, Verena Becker, Konstanze Rödig und Madita Führer. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid und schön, dass wir gemeinsam über ein sehr spannendes Thema sprechen dürfen. Und loslegen möchte ich gleich mit der Konstanze. Konstanze, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich etwas besser kennenlernen, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Konstanze Rödig. Ich bin an der TU Wien beschäftigt in einem BWBMF-Projekt unter digitale und soziale Transformation der Hochschule. Und unser Auftrag ist, die Hochschulen mit 8 Partneruniversitäten digitaler zu gestalten. Und der momentane größte Anknüpfungspunkt an Cyber ist die Vorlesung, die wir gerade ins Leben gerufen haben, die da heißt Hands-on Cloud Native von DevSecOps und auch den Aufbau einer Cloud-Plattform, die wir natürlich auch sicher machen müssen, um sie kostengünstig und selbstbetrieben im akademischen Umfeld den Studierenden anbieten zu können.
Klingt für mich schon wieder ein bisschen nach Raketenwissenschaft, aber zu dem kommen wir später noch, weil gerade auch der Hintergrund ein sehr spannender ist. Vielen Dank. Dann schauen wir zu Verena Becker. Du hast ja auch doch sehr stark dem Thema Cybersecurity verschrieben. Vielleicht kannst du uns kurz einen Einblick geben, was machst du bzw. wie bist du zu dem Thema gekommen?
Dankeschön für die Einladung. Ich bin in der Wirtschaftskammer Österreich in der Bundessparte Information und Consulting beruflich tätig. Bin eigentlich gelernte Juristin und Betriebswirtin, bin aber dort vor 10 Jahren schon in den Bereich Cybersecurity hineingekommen und mache hauptsächlich hier Information und Bewusstseinsbildung für Unternehmen, für Cybersecurity, als auch natürlich jetzt immer mehr auf Interessenvertretungsebene, was die rechtlichen Rahmenbedingungen anbelangt. Stichwort beispielsweise die neue Cybersicherheitsrichtlinie NIS 2. Im Zuge dessen bin ich in meiner Tätigkeit drauf gekommen, dass uns hier die Frauen irgendwie fehlen und deswegen habe ich vor einem Jahr mich mit ein paar anderen Expertinnen zusammengetan und wir haben das Frauennetzwerk Women for Cyber gegründet, dessen Vorsitzende ich sein darf und wo auch die Christina Beck heute als Boardmember mit mir mit von der Partie ist.
Das ist schon ein gutes Stichwort. Drei Themen, die du schon angesprochen hast. NIS 2.0, der Einbindung von Frauen und natürlich auch eine Vertreterin. Deshalb gleich willkommen auch Christina Beck. Christina, vielleicht gibst uns du einen kurzen Einblick, was sind denn so die Dinge, mit denen du dich beschäftigst und warum ist denn Cyber gerade für dich auch etwas Spannendes?
Ja, ich darf mich anschließen. Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem sehr interessanten Roundtable. Mein Name ist Beck Christina, ich bin Head of Channel Management für Fortinet in Österreich und Mitbegründerin der Women for Cyber Chapters in Österreich, wie die Verena schon eingangs bemerkt hat. Fortinet ist ja einer der weltweit führenden Hersteller von Cybersecurity-Lösungen. Ich bin da für den indirekten Vertrieb zuständig, das heißt, wir vertreiben alle unsere Produkte über Partner und da geben wir Hilfestellungen, kümmern uns um die Ausbildung unserer Partner. Und auch hier ist mir ähnlich wie der Verena gegangen. Das ist halt eine sehr männerlastige Domäne. Das ist halt ein Handlungsbedarf, haben wir da auch erkannt. Und freut mich, wenn ich da ein bisschen mitwirken kann und helfen kann, dieses am österreichischen Markt zu ändern. Ja. Und ja, Cybersecurity ein sehr spannender Bereich. Mir hat eigentlich mehr der Zufall in diese Sparte getrieben, war immer in der IT tätig, aber eher so im Consulting und im Prozessmanagement. Und wie ich so wollte, bin ich dann bei Fortinet gelandet und somit seit 9 bis 10 Jahren im Cybersecurity-Bereich tätig.
Vielen Dank, Christina. Und dann Madita Führer. Madita, willkommen auch in unserer Runde. Und auch die Frage an dich, was machst du und bist du auch nur durch Zufall zu dem Thema gekommen oder war es pure Absicht?
Ja, danke. Madita Führer, mein Name. Ich bin jetzt eigentlich auch schon seit 10 Jahren in der IT-Branche unterwegs, seit 4 Jahren tatsächlich im Cybersecurity-Bereich. Das war eher eigentlich durch Zufall. Ich habe auf der Tourismusschule maturiert, bin dann in der Landschaftsarchitektur gelandet und habe ein IT-Masterstudium dann gemacht. Ja, in meiner Rolle als Beraterin bei KPMG im Cyberumfeld bin ich auch für die EMEA-Region im Cyberprogramm tätig. Dieses Programm fördert die Vernetzung zwischen den Cyberteams, zum Beispiel auch mit unserem eigenen internen Frauennetzwerk, das wir haben. Also ich bin sowohl dort sehr stark tätig und wir fördern aber eben auch die generelle Vernetzung halt der Cyberteams in der EMEA-Region und bringen aber auch innovative Lösungen im Cybersecurity-Bereich auf den Markt.
Vielen Dank und du hast schon ein Stichwort fallen lassen, nämlich das Stichwort spannend. Was ist eigentlich das Spannendste an deinem aktuellen Job?
Das Spannendste am aktuellen oder an meinem Job ist, dass ja die Cybersecurity ja nicht nur die IT-Branche betrifft, sondern eigentlich alle Branchen und alle Unternehmen unterschiedlichster Größen. Das heißt, kein Tag ist gleich. Du sprichst einmal mit einem kleineren Unternehmen aus der Produktion, du sprichst am nächsten Tag mit einem Unternehmen, die eigentlich aus der kritischen Infrastruktur kommen und dann vielleicht auch regulatorische Vorgaben, wie zum Beispiel eine NIS-2, die wir vorhin schon angesprochen haben, beinhalten. Und somit hast du natürlich auch unterschiedlichste Anforderungen an die Informationssicherheit, aber zum Beispiel auch an Regulatorien oder Regularien, die sozusagen mit sich kommen. Zudem mag ich die Cybersecurity-Branche auch sehr gerne, weil sie ja doch noch relativ klein und übersichtlich ist, aber trotzdem extrem gut vernetzt ist, was ja eigentlich wichtig ist. Gerade wenn es eigentlich fast jeden Tag eine neue Angriffsmethode auf den Markt kommt, ist es ja umso besser, dass man sich extrem schön und schnell austauschen kann, um einfach auch viel zu lernen.
Schön, ein schönes Stichwort, Christina, was uns auch die Matita gegeben hat, klein und übersichtlich. Klein und übersichtlich ist natürlich gut, um sich zu kennen, aber auf der anderen Seite auch, so wie du gesagt hast, ein bisschen ein Appell, um mehr Menschen für das Thema zu begeistern. Wie kannst du andere für das Thema begeistern?
Ich glaube, was für mich das Spannendste an diesem Bereich ist, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei anderen ganz gut resoniert ist, man will ja immer einen Purpose haben. Man braucht ja immer ein Warum. Warum tut man etwas? Und ich glaube, das ist bei uns im Beruf ganz einfach zu finden. Man tut einfach wirklich etwas Gutes. Wir können dazu beitragen, dass dieser digitale Space, in dem wir uns tagtäglich befinden und unsere Kinder sich tagtäglich befinden, dass der zu einem besseren, zu einem sicheren Platz wird. Und ich glaube, das ist einfach wirklich das Spannende, dass man hier in einem digitalen, innovativen Umfeld arbeitet und dabei etwas Gutes tun kann.
Konstanz, ist das auch ein Auftrag für die Hochschule, weil die Verena hat also gesagt, da tue ich was Gutes, um einen besseren, um einen sicheren Platz zu schaffen. Ist das nicht ein schreiender Appell? Wir müssen mehr machen in diese Richtung?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Hochschulen sind da auch extrem interessiert daran. Und was ich tatsächlich momentan das Spannendste finde, ist der Wissenstransfer. Wie bekomme ich eigentlich ein mentales Modell meines Verständnisses in die breitere, ob das jetzt ein Studierender ist oder im Alltag jemanden, den ich treffe, wie bekomme ich Wissen transferiert, um auch diese Awareness zu schaffen? Weil wenn ich in der Cyberbranche, sagen wir mal, nicht tätig bin, braucht es ja oft ein schmerzvolles Event, damit ich diese Awareness selber gespürt habe und mitbekomme, okay, Cyber ist für mich relevant. Und es ist natürlich sehr schwierig, das jungen Leuten auch zu vermitteln. Oder auch in anderen Bereichen, wie kann ich auch Systeme sind ja nicht nur technische Systeme. Sie sind ja ein komplexes Konstrukt aus Mensch und Systemen. Das heißt, wir müssen ja auch immer schauen, wie designen wir Systeme nicht nur mit Kontrollen so, dass sie auf rein technischer Ebene sicher sind, sondern auch so, dass der Mensch sie nicht sofort wieder aushebelt, unsere Kontrollen. Und gerade diese zwei, sagen wir mal, sehr interdisziplinären Sachen, also wie bekomme ich Cognitive Friction, heißt das auf Englisch, wie baue ich das in Systeme ein, sodass das nachhaltig sicher ist und damit die Leute verstehen, was wir hier tun, damit wir zusammen daran weiterarbeiten können. Das klingt natürlich jetzt mega akademisch, aber genau deshalb müssen wir es ja auch in der Hochschule so umsetzen. Da liegt mir sehr viel dran.
Also eine gesunde Portion Pragmatismus ist wichtig, aber auf der anderen Seite auch den wissenschaftlichen Zugang nicht zu verlieren, damit wir die Breite des Themas sehen. Verena, die Breite ist ja auch eines sicherlich der Dinge, die das Chapter Woman for Cyber natürlich auch verfolgt, weil es geht ja auch um mehr Leute für das Thema zu begeistern. Was ist bei dir das Spannendste, wenn du sagst, okay, wie kann ich mit meinen Dingen Leute begeistern?
Ja, es ist ganz viel, was die Christine auch schon gesagt hat, beispielsweise die Gesellschaft zum Positiven verändern. Ja. Wenn man sich die Statistiken anschaut, das ist ja wirklich bestürzend. Ich bin ja neugierig auf die neue KPMG-Studie, wie viel Opfer von Cyberattacken sind. Wir hatten ja die letzten Jahre einen Anstieg von einem Drittel pro Jahr mehr an Cybercrime. Und das betrifft, ich sage jetzt, vom Schüler, Schülerin, die mit dem Smartphone schon unterwegs sind oder mit dem Tablet, bis zu wirklich den Cybersecurity-Expertinnen und Experten und geht dann bis zu Pensionisten, die sich natürlich auch im Web bewegen. Das heißt, es ist wirklich hier jeder betroffen und wir können hier wirklich an einem Strang ziehen. Und das finde ich eigentlich die positive Aufgabe daran.
An einem Strang ziehen ist ja auch etwas, wo wir voneinander lernen können. Und Verena, was sind eigentlich die wichtigsten Lektionen? Und du hast das eine oder andere schon fallen lassen, die du während deiner bisherigen Karriere in puncto Cybersicherheit gelernt hast.
Also ganz persönlich für mich, weil ich ja typische Quereinsteigerin bin, es gibt hier ganz viel Neues zu lernen und man kann nicht von vornherein alles wissen und darf hier auch keine Scheu haben, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich mit der Materie und das ist jetzt keine ganz elitäre Wissenschaft nur für einen exklusiven Zirkel. Cybersecurity ist so ein breites Feld, wo es Wissen auf allen Ebenen braucht. Also dass man hier einfach keine Scheu hat und die Bereitschaft, täglich neu dazu zu lernen, dann ist man, glaube ich, in dem Bereich wirklich Bereich richtig.
Madita, keine Scheu haben. Du hast uns vorher gesagt, dein ursprünglicher Start war im Bereich auch der Landschaftsarchitektur. Ist keine Scheu haben das Motto? War es auch für dich das Motto?
Ja, vermutlich war es keine Scheu zu haben. Und ich glaube, ich bin halt einfach grundsätzlich schon mal ein sturer Kopf. Das macht das Ganze wahrscheinlich nicht viel einfacher. Aber ich glaube schon, dass das für mich ein großer Vorteil war. Ja. Und hätte ich gewusst, dass es Cybersecurity gibt? Nein, in dem Fall habe ich es nicht gewusst. Ja. Man kann aber auch nicht sein, was man nicht sieht, beziehungsweise was man nicht kennt. Das war wahrscheinlich halt einfach Zufall. Und ich bin einfach durch viele Zufälle und durch viel Stursein und durch viel blöd Nachfragen bin ich jetzt heute da, wo ich bin. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
Christina, muss man stur sein oder gibt es auch noch andere Dinge, wo du sagst, das hat mir im Speziellen geholfen?
Also stur sein oder sehr geärgert sich zu sein, ist, glaube ich, nie falsch. Ja? Und ich glaube, wie sie bei vielen Beispielen da jetzt bei uns in der Runde zum Beispiel ergibt, da sind viele Zufälle involviert und man ist halt in diese Branche gestolpert. Und ich glaube, das ist halt ein bisschen unser Auftrag, dass wir das auch ändern, dass es nicht mehr dem Zufall überlassen wird, sondern dass das halt frühzeitig schon visible wird, dass das ein möglicher Karriereweg ist.
Konstante, ist Cybersicherheit auf den Universitäten oder im Hochschulsektor schon genug visible, wie Christina gesagt hat, oder brauchen wir noch etwas dafür? Und wenn ja, was?
Also ich glaube auf jeden Fall, da kann ich wirklich nur zustimmen, dass die Berufsbilder noch sehr unklar sind, was man jetzt da speziell machen kann. Und es ist ja auch jetzt in den letzten Jahren zum Teil wirklich auch, dass sich das herauskristallisiert hat, was ist ein Security Architect, was ist ein Vulnerability Manager. Das sind ja neue Berufe, die es wirklich erst kurzfristig gibt. Aber diese Awareness zu schaffen, dass man das auch vielleicht nicht dezidiert studieren kann, aber was führt denn dorthin in diese Karriere, was braucht man auch als Vorbereitung? Und das ist eben kein elitärer, es ist nicht der geniale Hacker, der man das sein muss, sondern es ist vielmehr, wie auch schon erwähnt worden ist, Neugierde, Sturheit, dieser Grit, den man da braucht, eine gewisse Detailorientiertheit, aber dass man eben auch den vortragenden Professoren, dass man eben nicht nur die Theorie vermittelt, sondern eben auch den Studierenden sagt, was braucht ihr da eigentlich, was wäre da ein Ziel in dieser Karriere? Und das, würde ich sagen, ist momentan noch nicht so etabliert. Es ist schon noch ein bisschen stark ein Nischenfach, aus meiner Sicht jetzt.
Dieses Berufsbilder und dieses Thema, welche klassischen Rollen gibt es, ist auch etwas, was in unserer Studie besonders in den Mittelpunkt gerückt wurde, weil auf die Frage hin, was braucht es, dass wir mehr Frauen für das Thema begeistern können und die Vielfalt auf aufzeigen, war eine der Rückmeldungen, die sehr oft gekommen ist, das Thema weniger MINT-lastig zu machen, also nicht nur als reines MINT-Fach zu sehen, sondern die Vielfalt aufzuzeigen. Jetzt zeigen wir auf einmal zwei Unterschiede oder zwei extreme Strömungen auf. Natürlich ist es aus der Technologieseite MINT-lastig, aber auf der Vielfalt sind wir natürlich auch, wie ihr vorher gesagt habt, im menschlichen Bereich drinnen, weil der Faktor Mensch natürlich ein wesentlicher Aspekt drinnen ist. Was müssen wir jetzt also tun, beziehungsweise wie können wir es so verkaufen oder so kommunizieren, dass es ein sehr breites Thema ist? Was müssen wir tun?
Also ich habe einen guten Spruch zuletzt gehört und das war, Cybersicherheit ist das neue Normal. Und ich glaube, Digitalisierung hat eine Bedeutung, auch im Hobbybereich, ja, wenn man, ich weiß nicht, kocht mit irgendwelchen smarten Geräten oder ähnlichen. Und wir müssen einfach uns da wirklich umstellen und sehen, das gehört eigentlich überall mittlerweile dazu, Digitalisierung. Und genauso ist Cybersecurity die Voraussetzung für diese Digitalisierung. Und es hält einfach damit auch Einzug in fast allen Jobs, die wir machen. Und zusätzlich ist natürlich das, diese Elemente, die wir eh schon genannt haben, wie toll und spannend Cybersecurity im Alltag ist. Und das, glaube ich, muss man vermitteln. Und das ist uns noch nicht gelungen, dass wir das auch den Mädchen und den Frauen so vermitteln, vielleicht wie es für die attraktiv ist und anziehend. Und ich glaube, wenn wir mehr Frauen in diesen Bereichen haben, wird das automatisch schon viel offener und wird auch die Sprache sich möglicherweise dazu etwas wandeln.
Ich würde da gern vielleicht noch kurz einhaken, was jetzt die Verena vorhin gesagt hat, aber auch zu dem Thema MINT. Gibt es vielleicht auch noch andere Bereiche, die außerhalb quasi des nur technischen beziehungsweise dazu verleiten, eigentlich technische Berufe beziehungsweise technische Studium auszuüben? Ich meine, gerade im Cyberbereich, wir haben jetzt vorhin gerade schon öfters gesagt, dass es eigentlich sehr viele Bereiche da drinnen gibt, wenn man zum Beispiel ans Krisenmanagement denkt oder was ich vorhin auch angesprochen habe in Bezug auf Social Engineering. Also teilweise wäre es ja cool, wenn man da eigentlich einen Schauspieler hin oder Schauspieler Schauspielerin hinstellen würden, weil die wüsste wahrscheinlich am besten, wie ich mit deren Reaktionen umgehe, oder? Und das haben manche Menschen haben das nicht. Brauche ich dafür eine Technikausbildung? Nein, definitiv nicht. Ja? Genau das Gleiche, wie ist es in Krisenfällen, wenn jetzt tatsächlich eine Cyberattacke passiert ist. Dem Vorstand, dem ist wurscht, was wir dem erzählen, wie der Angreifer jetzt genau in das Netzwerk eingedrungen ist und was jetzt sozusagen die nächsten Schritte sind, die passieren. Die sind jetzt einmal am Anfang, sind die schockiert und sind in einem Schockzustand, ähnlich wie wir es kennen, wenn ein Unfall passiert. Ja? Und da muss kein Techniker, keine Technikerin dastehen. Da muss jemand da sein, der Empathie zeigt, dem das leicht fällt. Und das ist keine MINT-Ausbildung.
Ich denke, das ist ein super Beispiel und ich glaube auch, dass wir, und das ist ja auch eins unserer Objectives in der Women for Cyber Gruppe, Role Models einfach in den Vordergrund zu stellen. Unterschiedlichste Berufsgruppen, unterschiedlichste Rollen, Charaktere, Hintergründe vor den Vorhang zu stellen und einfach präsentieren, dass es ein vielfältiges Aufgabengebiet ist, wo neben Mathematik und Programmieren auch andere Fähigkeiten zum Tragen können. Ich bin jetzt auch nicht die Hardcore-Technikerin, ich habe zwar technische Ausbildung, ich habe an der FH Hagenberg Medientechnik und Design studiert, aber wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, welches Studium ich jetzt, würde ich wahrscheinlich eine Kombination aus Psychologie und Technik machen, ja, weil im Endeffekt geht es immer um den Umgang mit Menschen, es dreht sich alles um den Menschen und hier ist, glaube ich, gerade diese Empathie, Einfühlvermögen, Kommunikation, Teamarbeit, ich glaube, die sind ganz gefragte Skills in Zukunft.
Ich glaube, es ist ein bisschen, wie soll man sagen, mir ist es so gegangen, Cybersecurity ist ein bisschen Einstiegsdroge auch, ja. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt was Technisches studiert. Ich bin die Einzige in meiner Familie ohne technisches Studium, habe JUS gemacht. Aber wenn man sich dann mit dem Thema befasst, mit dem Thema Cybersecurity und ich bin eben vom rechtlichen, betriebswirtschaftlichen Zugang dazu gekommen, dann merkt man erst, wie spannend das ist und dann sucht man sich auch die technischen Dinge dazu aus, die man benötigt, um seinen Job zu machen. Also wichtig ist, glaube ich, egal aus welchem Bereich ich komme, für Quereinsteiger einfach diese Offenheit zu sagen, natürlich habe ich Interesse, mich mit neuen Technologien zu befassen und da suche ich mir dann gezielt für meinen Job aus, welche Skills ich brauche, aber das kann ich lernen, wenn ich diese Offenheit dafür habe.
Eines war ja, was die Verena gesagt hat, Einstiegsdroge Cybersicherheit. Und Konstanze, ich habe mir deinen Lebenslauf einmal kurz angeschaut. Du hast im Bereich relativistischer Strahlungshydrodynamik promoviert. Ich meine, das ist jetzt für den Außenstehenden eher ein Fach, das sich eher einer Minderheit jetzt eher mal interessiert. Klingt extrem spannend, aber wie bringt man dann Leute dazu, sich für das Thema Cybersicherheit zu begeistern, die sich bis jetzt nicht dafür interessiert haben? Weil Nuklearphysiker haben ja heute genau das gleiche Problem. Wie machen die das, dass sie die Menschen dafür begeistern?
Es geht ja, also auch damals in der Physik, wo ich theoretische Physik noch gemacht habe, ging es mir hauptsächlich darum, komplexe Systeme zu verstehen, darzustellen, zu modellieren und wie verschiedene Teile da interagieren. Und das in dem Fall haben wir Computer benutzt, also Hochleistungsrechner, um diese Algorithmen darzustellen. Und was aber mir über die vielen Jahre, die jetzt auch in der Privatwirtschaft war, aufgefallen ist, dass es einfach extrem stark darum geht, oft das Problem erst einmal zu verstehen. Und da muss man jetzt gar nicht unbedingt jetzt der Physiker sein oder der Informatiker oder der Mensch, der wirklich jetzt einen Code schreibt oder so, sondern da geht es wirklich oft darum, ein Problem von möglichst vielen Seiten zu beleuchten, immer wieder neue Perspektiven zu finden, um das wirklich abzubilden. Und das ist, um auch zurückzugehen, es geht nicht unbedingt um das MINT-Verständnis, sondern um möglichst viele Perspektiven reinzubringen und auch diskutieren zu können und Sachen auch darzustellen, erklären und weiterzugeben. Und jetzt die Frage ist, wie bringt man Leute dazu, sich dazu zu interessieren? Ich glaube, es ist gerade diese Vielfalt, dass es eben alle Zugänge gibt zur Cybersecurity und dass man auch die meisten braucht, um eine Normalität, die vorher angesprochen wird, so eine neue Normalität zu erschaffen, glaube ich, oder diesen Shift Left auf Englisch, müssen wir es schaffen, dass jeder sich in einer eigenen Sprache wiederfinden kann, die auf seine oder ihre Fähigkeiten dann auch zutrifft und wo er oder sie dann auch sieht, er kann da einen Beitrag leisten und er ist auch betroffen von dem Thema Cybersecurity, er oder sie.
Also ist Cybersecurity, wenn ich es jetzt aus eurer Diskussion so höre, eigentlich viel mehr die Verlagerung in Richtung einer gesellschaftlichen Verantwortung. Das heißt, das Bewusstsein zu schaffen, dass es nicht nur ist, den Schutz meiner eigenen IT-Systeme, meines eigenen Smartphones, meines eigenen WhatsApp-Accounts oder was auch immer zu schaffen, sondern am Ende jeder einzelne Baustein dazu beiträgt, dass wir als Gesellschaft widerstandsfähiger werden und im Punkt der Cyberangriffen uns bewusst sein, dass es Angriffe gibt, aber am Ende des Tages wir so weit kommen müssen, dass sie uns egal sind, weil wir wissen, wie wir reagieren.
Du hast es genau richtig auf den Punkt gebracht, Stichwort Fachkräftemangel. Wir wissen ja, dass uns im ganzen IT-Bereich wird jede vierte Stelle kann nicht nachbesetzt werden, schon jetzt. Im Cybersecurity-Bereich ist ja der Filter noch einmal stärker, wo ich die Leute dringend brauche. Und was heißt, wenn ich dort keine Leute habe, heißt es einfach, wir haben ein echtes Sicherheitsproblem. Und zwar jetzt schon und in den nächsten Jahren noch mehr. Und das Problem haben natürlich die Unternehmen ganz massiv, aber das Problem haben natürlich beispielsweise genauso die Behörden, wenn die keine Nachwuchskräfte in dem Bereich haben. Das Problem haben wir alle, wenn wir keine Lehrenden in dem Bereich haben, weil wir ja als Gesellschaft uns gut aufstellen müssen. Und ich glaube deswegen, dass der Fachkräftemangel ein ganz massives gesellschaftspolitisches Sicherheitsproblem für uns alle ist. Und um aufs Thema Frauen zu kommen, de facto, wir brauchen hier einfach jede und jeden und wir können auf kein einziges Talent verzichten.
Konstanze, die Verena hat uns jetzt mitgegeben, es ist ein gesellschaftliches Problem bzw. eine gesellschaftliche Verantwortung. Wie bringen wir die gesellschaftliche Verantwortung auf die Unis bzw. wie bringen wir auch das Storytelling in den universitären Sektor, wohl wissend, dass wir natürlich hier stark an Fakten orientiert sind und klar wissenschaftliche Ergebnisse auch liefern sollen?
Ja, ich meine, Storytelling ist eine der wichtigsten Methoden, auch um überhaupt in das Gehirn einer anderen Person reinzukommen, weil wir müssen ja, um etwas zu lernen, eine gewisse emotionale Interesse auch anregen und dementsprechend ganz klar in der Lehre, in der Pädagogik wahnsinnig wichtig, diese narrativen oder neuen pädagogischen Methoden anzuwenden, jetzt nicht nur in der Cybersecurity, aber vor allem dort, um in die Breite zu kommen. Was es aus der Akademie auch unbedingt braucht, ist im Bereich der Gesetze und der Policies, dort auch unabhängige Studien durchzuführen, die wirklich unabhängig sind, weil was momentan ja immer noch passiert ist, dass zum Beispiel die Liability sehr schräg verteilt ist. Und wenn ich jetzt von Fachkräftemangel höre, wenn ich jetzt zum Beispiel eine CISO-Position angeboten bekäme, ist die Frage, habe ich da mehr Angst vor dieser Position oder ist die Gesetzeslage klar genug und klar genug auch interpretiert, damit ich die annehmen will? Also ich glaube, wir müssen auch dort den Angstfaktor wegnehmen und Aufklärung bereiten. Und ich glaube, das kann nur durch gute Gesetzinterpretationen und ja auch wieder breite Diskussionen auf einem neutralen Boden geschehen, wo wir sagen, okay, was bedeutet das eigentlich für die Industrie, die Software herstellt, die möglicherweise Fehler hat, dass es eben nicht auf dem Einzelnen lastet, diese Verantwortung, weil das darf auch nicht passieren. Und ich glaube, da können die Hochschulen schon so als Transformationsscheibe helfen, da ein bisschen neutral die Fakten einfach zu sammeln und auch Analysen zu fahren.
Also verkaufen wir zu wenig unsere Erfolge?
Also wir sind ja immer auf der Suche nach Referenzen, weil unsere Produkte werden auch bei sehr vielen Kunden eingesetzt, aber Security spricht halt jeder, niemand gerne, das sind so die Kronjuwelen, die man nicht gerne preisgibt, weil dann ist schon wieder zu viel Information am Markt draußen. Aber natürlich, wenn etwas draußen am Markt bekannt wird, dann sind es meistens eben die Breaches, die bekannt gegeben werden müssen oder die halt dann zu Stillständen in Fabriken und so weiter führen. Das heißt, hier Erfolge zu kommunizieren wäre sicherlich vom Vorteil, aber schwierig, weil niemand gerne über Security spricht, ja? Weil sobald man über Security spricht, ist es gar nicht mehr so secure. Und das wäre sicher eine gute Maßnahme, hier mal zu zeigen, dass man nicht machtlos diesen ganzen Bedrohungen gegenübersteht.
Madita, wie groß ist das Vakuum noch aus deiner Sicht? Oder was braucht es noch, damit wir diese Erfolge besser rausbringen?
Ich bin ehrlicherweise ein bisschen im Wiegelwoggel, weil wenn ich jetzt so dran denke, an das Zeitungswesen jetzt beispielsweise in Österreich, was steht am ersten Blattl, was findet man als erstes, wenn man die Webpages aufmacht, immer die schlimmsten Dramen. Und das ist das natürlich, was reißerisch ist und was extrem viel Aufmerksamkeit mit sich bringt. Und ich finde es immer recht traurig, wenn man dann einen schönen Erfolg hat, ja, und den auch publiziert und extrem viel Liebe und Herzblut eigentlich da auch hineinsteckt. Und dann wird man gegebenenfalls sogar vielleicht nochmals Opfer einer Cyberattacke. Das ist genau das, was die Christina gerade angesprochen hat. Dann sprichst du darüber und im Endeffekt trittst du dir gleich noch einen Stachel ein. Ja? Und das ist extrem gefährlich und da tue ich mir auch extrem schwer, wie man damit am besten umgeht. Und ich merke das auch in meiner Arbeit im internationalen Team jetzt, dass man teilweise sich zurückhält und absichtlich halt viele Dinge vielleicht noch nicht preisgibt, obwohl es das eigene Team ist, ja, und obwohl es das eigene Netzwerk ist, weil man halt einfach viele Beispiele gesehen hat, wo es halt leider nach hinten losgegangen ist.
Verena, wie schaffen wir das, dass wir diese Zurückhaltung wegbekommen?
Ich glaube, das ist wirklich eine Frage der Fehlerkultur auch. Also dass wir, also das eine ist natürlich, was darf ich kommunizieren und was ist aus Security-Gründen überhaupt möglich zu kommunizieren. Aber ich merke es auch in der Wirtschaftskammer in meinem Bereich, dass die Unternehmen natürlich extrem zurückhaltend sind, weil sie eher Angst haben, dass das negativ in der Öffentlichkeit oder bei Kunden wahrgenommen wird, obwohl in der Realität ja meist genau das Gegenteil der Fall ist. Also die Firmen, die einmal Opfer einer Attacke waren und ich sage jetzt einmal das gut überstanden haben, sind ja im Nachhinein extrem viel besser aufgestellt als der Durchschnitt. Und das wird aber überhaupt nicht gewürdigt eigentlich. Und ich sage jetzt, man sieht gerade an dem Beispiel, dass ja Cybersecurity extrem viel mit Kommunikation zu tun hat. Und beispielsweise, wenn ich jetzt denke an Mitarbeiter-Awareness, was ja ein ganz wichtiges Thema ist, es ist ja auch diese Offenheit im Team hier enorm wichtig. Also wenn ich jetzt beispielsweise bei einem CEO-Fraud, wenn ich bei einem Anruf unsicher bin oder bei einem SMS oder ich kriege eine Mail und weiß jetzt nicht, soll ich das ernst nehmen, soll ich das löschen? Oder ich habe jetzt vielleicht schon den Anhang geöffnet und jetzt wird mir bewusst, was ich getan habe und verschweige ich es jetzt? Oder habe ich einen Ansprechpartner, an dem ich mich vertrauensvoll wenden kann und kann ich das offen im Team besprechen? Und da, glaube ich, braucht es ein bisschen noch einen Kulturwandel oder liegt auch an jedem Einzelnen von uns, mehr für diese Offenheit zu sorgen?
Wir sind gerade, was die Cybersecurity in Österreich betrifft, da fühle ich mich manchmal so, als wäre ich mal im Skikurs mit den 2- bis 3-Jährigen, die jetzt gerade alle lernen, Ski zu fahren. Und dann gibt es welche, die trauen sich nicht umzufallen oder die wollen auch nicht zeigen, dass sie vielleicht umgefallen sind oder dann auch wieder aufgestanden sind und weitergefahren sind. Und dann gibt es mehrere, die probieren halt einfach aus, fahren daraufhin los und ja, fallen vielleicht 10-mal, aber dafür sind sie da am Ende der Skiwoche die schnellsten. Und ich glaube, so ist es jetzt gerade auch ein bisschen mit der Cybersecurity, die jetzt vielleicht jetzt gerade Opfer einer Cyberattacke gewesen sind, die dann auch dafür viel darüber gesprochen haben, aufgearbeitet haben, extrem viel Geld auch in die Hand genommen haben, die tun sich mittlerweile schon viel leichter als vielleicht Unternehmen, die vermeintlich meinen, dass sie vielleicht noch gar keinen Angriff hatten. Ja. Ich hoffe, diese Analogie war jetzt irgendwie verständlich.
Müssen wir die Leute auf den virtuellen Cybersecurity-Skikurs schicken?
Ja, ich glaube, also Ausbildung in allen Bereichen ist notwendig, die Wahrnehmung zu verändern. Und ich glaube, es gibt jetzt schon die ersten Bestreben, es auch in die Schulbildung, also ich sage jetzt mal nicht Grundschule, aber zumindest Volksschule, reinzubringen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Metriken schaffen, mit denen wir rapportieren können nach außen hin, wir sind sicher. Nicht nur uns ist eine Attacke passiert, wir können Vulnerabilities messen, wir können sagen, wir haben so viele CVEs in unserem System, wir haben Inventars, aber was wir nicht haben, ist eigentlich das Gegenteil. Wir können keine positiven Metriken rapportieren. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, weshalb dieser Angstfaktor so da ist und weshalb wir auch keine Erfolge aufzeigen können. Wir können eigentlich nie sagen, wir sind so sicher, weil jeder Pentest ist eine Momentaufnahme und viele Leute haben keine Awareness, viele Firmen, die noch nicht gebreached wurden. Ja, mein Gott, interessiert mich einfach noch nicht. Und vielleicht ist das eine Idee, dass man auch das etabliert mit, was weiß ich, Bug Bounty Programs, dass es einfach normal wird, dass man sich selber kennt oder checken kann. Dass es gewisse Indizes eingeführt werden, zu sagen, hey, ich bin tatsächlich, habe auch einen grünen Ausschlag des Pendels, nicht immer nur den roten. Und so, ja, wie im Skikurs, man muss loben und, also Strafen braucht man einmal nicht, weil man fällt ja selber in Schnee. Und ja, aber wir müssen das Lob, glaube ich, auch etablieren.
Also wir müssen quasi zeigen, dass wir auf eisigen Pisten auch fahren können.
Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Faktor, also was man klar sagen muss, Cybersecurity ist manchmal so unbequem, ja, ist ein Gegenspieler zur Convenience und von Unternehmensseite fordert das einfach wirklich personelle und finanzielle Ressourcen ab. Das heißt, ich muss wirklich Leute abstellen, ich muss Geld in die Hand nehmen, um meine Security zu verbessern und die Frage für die Unternehmen ist natürlich, wer zahlt das? Ja? Bringt mir das, habe ich einen Return on Investment und letztendlich natürlich auch gesellschaftspolitisch die Frage, bin ich bereit für ein sichereres Produkt mehr zu zahlen? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Cyber Security Act EU denkt. Und das ist halt das Spannungsfeld auch für die Unternehmen, dass sie mehr oder weniger, glaube ich, noch oft das Gefühl haben, dass sie eigentlich auf diesen Kosten sitzen bleiben, das nicht weitergeben können. Investitionen in Cybersecurity sind irgendwie noch dieses quasi nice to have.
Ja, weil es unsichtbar ist, oder? Genau. Weil es eine unsichtbare Gefahr ist. Ich meine, ich habe ja auch eine Haustüre, damit nicht jeder einer kommt und alles wegnimmt, oder? Und genauso ist es bei den Organisationen. Ich kenne kein Unternehmen, das nicht eine Haustüre hat, die 10-fach versperrt ist mit Alarmanlagen überall dran und Sicherheitskameras. Aber wenn es dann darum geht, dass man die unsichtbare Gefahr, gerade Cybersicherheit, auch nochmal groß schreibt, da haben wir dann große Diskussionen, warum, weshalb, wieso.
Ihr habt jetzt einige Punkte aufgeworfen. Ich möchte noch ein paar Gedanken nochmal kurz zusammenfassen und an euch zurückspielen. Das eine ist, was du gesagt hast, Konstanze, wir brauchen viel mehr positives Darstellen. Jetzt erleben wir auf der einen Seite natürlich, weil wir vorher gesagt haben, Digitalisierung, wie die Verena gesagt hat, Offenheit, vieles Neues. Durch dieses kreative Tun der Unternehmen kommt aber wieder auf der anderen Seite der Gesetzgeber, die Regulatorik und wieder sagt, na Moment, so lustig dürfte jetzt nicht sein und das Pendel zieht wieder in die andere Richtung. Wir haben die Regularien, die dann natürlich wieder sagen, das muss ich erfüllen. Und da hüten sich Unternehmen natürlich auch zu sagen, ich bin super oder ich bin gut, weil man könnte es ja mir negativ auslegen oder sagen, naja, du hast ein eigenartiges Selbstbild. Ist die zu große Regulatorik hier vielleicht ein gewisser Hemmschuh?
Ich glaube sogar, die Regulatorien könnten hier helfen, weil sie eine gewisse Klarheit schaffen. Solange sie denn gute Regeln sind, Policy greift ja oft auch in sehr unerweiterten Wegen dann durch oder wird auch seltsam interpretiert und man zieht dann eher auf die Löcher ab. Das ist ja leider immer der Side-Effekt von Gesetzen. Aber ich würde mal sagen, dass, glaube ich, momentan auch die Standards fehlen, wenn jetzt jemand überhaupt von sich selber sprechen kann. Natürlich, es gibt ja leider die großen, sagen wir mal, typischerweise nicht österreichischen Unternehmen, die damit werben, wie viel sie in Security machen. Und wie kann ich das eigentlich als B2B-Kunde überprüfen, außer mit so einem SOC 2-Siegel oder jetzt NIST-Siegel? Diese Siegel wiederum sind ja auch, sagen wir mal, nicht unbedingt standardisiert und auch wieder nur ein Point in Time. Also ich glaube, wir haben keine wirklichen Standards, wo wir uns drauf verlassen können, wo auch Marktführer nicht den ganzen Markt verzerren können. Und da könnte der Gesetzgeber meiner Meinung nach sogar helfen.
Dann eine interessante Ergänzung vielleicht aus unserer Studie heuer. Unsere Studie hat gezeigt, dass jedes dritte befragte Unternehmen bevorzugt Security-Lösungen von österreichischen Unternehmen einsetzen würde. Was müssen wir dann noch tun, dass wir dorthin kommen?
Wir haben einfach nicht genug die Gründungskultur auch, weil gerade wenn jetzt eine neue Richtlinie oder in dem Bereich, der so schnelllebig ist, kann man ja schnell mal, jetzt mit ChatGPT zum Beispiel, da kann man jede Woche was gründen, aber ganz ehrlich, in Österreich ist das schon sehr aufwendig ich bin nicht Österreicherin, den Papierkrieg zu durchschauen, bis ich hier ein Startup hochgezogen habe. Also da kann ich Verena wieder voll zustimmen, da die Debürokratisierung vielleicht ein bisschen aufzuräumen oder klarere einfach Gesetze zu erlassen, wie kann ich auch schnell als Unternehmen gründen oder auch was umsetzen, was Neues.
Ich glaube, das ist ein europäisches Phänomen und nicht nur ein österreichisches Phänomen, dass man in der Digitalisierung, also jetzt nicht die Gründer, also wie schwer es ist, ein Unternehmen zu gründen, aber dass man im Bereich Digitalisierung wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Kontinenten ein bisschen im Hintertreffen sind. Ja. Und ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen, dass Security nie als Einzelfall oder als Einzellösung gesehen werden darf. Das muss man halt als breit angelegtes System und muss eine langfristige Strategie dahinter sein. Also ich glaube, auch mit einzelnen Startups würde man wahrscheinlich nur minimal das Problem lösen, sondern da gehört wahrscheinlich auf Europaebene das viel breiter angegriffen.
Ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz schwer, also jetzt für österreichische Unternehmen, also jetzt weniger die Gründung, die glaube ich schon sehr mittlerweile erleichtert stattfinden kann, als sich einfach am Markt zu etablieren und das in einer Kostenstruktur zu machen, die wettbewerbsfähig ist. Weil das eine ist, wenn die Unternehmen bei einem Interview angeben, ich würde gern österreichische Produkte kaufen, aber die andere Sache oder österreichische Lösungen, bin ich dafür bereit, dass ich mehr Geld ausgebe. Und die österreichischen, ich sage jetzt, ein Kleinunternehmen kann wahrscheinlich oft mit der Kostenstruktur da nicht mit oder kann oft nicht mit bestimmten Vorgaben, dass ich zum Beispiel 24/7 immer eine Erreichbarkeit habe, dass ich genug Fachexperten wirklich an der Hand habe. Das sind einfach Schwierigkeiten, wo sich die Kleinen wesentlich schwerer tun. In anderen Ländern, wenn man jetzt denkt an Israel, die ja im Security-Bereich ganz weit vorne sind, da folgt auch ganz viel eine wirklich staatliche Unterstützung. Die bekommen auch Aufträge, da bekommen die heimischen Unternehmen ganz gezielt aus Sicherheitsgründen auch Aufträge von den entsprechenden Behörden. Und das ist was bei uns vergaberechtlich oft, ich sage jetzt einmal, sehr stark im Hintertreffen ist. Dann wird immer gesagt, wir brauchen halt aus Vergaberechtsgründen, können wir jetzt nicht den heimischen Anbieter bevorzugen. Aber letztendlich funktioniert es eben genau dadurch nicht, dass wir hier eine entsprechende Unternehmensszene auch haben und breite Angebote.
Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen auch zu einem gewissen Umdenken geführt oder führen sie auch in der digitalen Branche zu einem Umdenken? Weil wir haben es jetzt gesehen bei der Energieversorgung, bei der Abhängigkeit, vor allem im Bereich der Chip-Technologie. Schauen wir in Richtung Japan, Südkorea und Ähnliches an, wo es teilweise schon Exportbeschränkungen gibt, dass man die nicht mehr in gewisse Länder bringt, müssen wir auch wieder viel stärker, ich sage nicht regional, aber zumindest europäisch denken, um hier wieder die digitale Souveränität auch zu erreichen?
Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Also es gibt ja auch die, zum Beispiel jetzt gerade in der Cloud-Branche, ist immer sehr stark US-amerikanisch dominiert. Da brauche ich jetzt die drei Namen nicht sagen. Das ist keine Werbung, glaube ich. Und es gibt natürlich noch den chinesischen Anbieter. Aber in Europa haben wir eigentlich nichts. Und jetzt gehen wir ja stark in diese Gaia-X-Maßnahme, um digitale Souveränität erstmal wieder zu versuchen. Das ist ja schon mal grandios gescheitert in Frankreich. Und jetzt ist natürlich genau diese Frage, dieser kleinen Zerpflücktheit der EU, beziehungsweise alle europäischen Länder sind an sich wahrscheinlich zu klein, das zu stemmen. Wir haben von der Gesetzgebung keinen zentralen Ort, um irgendwelche Mandate oder Vergabe wirklich auch vor allem schnell umzusetzen. Und es ist natürlich jetzt sehr interessant, was da jetzt passiert. Also auf der österreichischen Hochschulebene ganz klar, die digitale Souveränität ist jetzt noch mehr, muss ich sagen, in den Vordergrund gekommen, um eben keine Abhängigkeit von den Amerikanern zu haben im Bereich Infrastruktur. Wo sind die Forschungsdaten? Wo sind geschützte Daten? Wo IP drauf ist, die wir dann zwar innerhalb von Europa oder gezielt an andere Forschungseinheiten weitergeben können, aber eben nicht ausgeliefert sind. Auch natürlich, wir haben ja nicht nur Cyber Breaches im Sinne von Confidentiality, sondern wir haben auch sehr viel Availability. Gerade ich bin im defensiven Bereich tätig, wenn einfach zum Beispiel Patch-Automatisierung nicht läuft, weil Microsoft heute 5 Minuten down ist hier. Das ist ja genauso ein Cyber-Thema als wie ein Angriff, auch wenn es komplett also operationelle oder Netzwerkausfälle bedingt hat. Ja, also ich glaube auch, dass diese komplett globale Vernetzung und auch wie stark sich auswirkt, wenn GitHub mal 5 Minuten down ist, auch das hat jetzt gar nichts mit dem Krieg zu tun, kommt jetzt langsam wieder an, dass wir vielleicht etwas deglobalisieren im Allgemeinen.
Das heißt also auch die Deglobalisierung, so wie du gesagt hast, eine Chance für Fachkräfte beziehungsweise für Menschen, die sich für das Thema begeistern, neue Fuß zu fassen, um Initiativen zu starten, um auch hier wieder die Stärke Europas, wenn es um Innovationen und Ähnliches geht, auch im digitalen Raum wieder vorwärts zu bringen.
Ja, ich glaube, es ist auch ein gesunder Anti-Hype vielleicht. Wir haben jetzt vielleicht alle ein bisschen zu stark auf den Amerikanern, die ja sehr viel besser in dem Marketing, in dem PR, in dem Publishing, also diesem Lautsein waren, wo wir Europäer tendenziell ein bisschen schlechter sind, auch geglaubt und natürlich dem Preisgefälle, das aus der anderen Richtung kommt. Und ich glaube, das kann jetzt auch eine Chance sein, zu sagen, wir machen Dinge vielleicht wieder etwas einfacher, was auch im Security-Bereich oft besser ist und vielleicht ein bisschen langsamer auch die Services auszurollen und dafür es wieder selber zu machen und auch das Wissen wieder reinzuholen in die Länder.
Christina, wie können wir laut sein, um Frauen, Mädchen für das Thema zu begeistern und dazu sagen, hey, fass Fuß in dem Bereich, denn genau mit solchen Initiativen stärkst du auch wieder den Wirtschaftsstandort Europa beziehungsweise auch unsere Souveränität in Europa.
Also ich glaube, genauso wie Initiativen, die wir jetzt gestartet haben, ich glaube, wir waren jetzt in den letzten Wochen, Monaten sehr laut und auch wirklich frauenspezifische Vorteile herauszustreichen. Jetzt ist immer noch zum Beispiel die Kindererziehung oftmals ein Thema, das sehr stark bei der Frau hängt und ich glaube, gerade in unserem Berufsbild ist eigentlich perfekt geeignet, Kinder nebenbei aufzuziehen. Also ich habe selber einen Sohn, mir ist öfters einmal passiert, dass ich aus dem Büro raus musste, weil er krank wurde und habe einfach von daheim aus weiterarbeiten können. Also es bietet einfach sehr, sehr viele Vorteile auch für Frauen und die müssen wir vielleicht viel stärker hervorstreichen, als wir es jetzt getan haben. Und ich glaube auch, dass man überdurchschnittliche Gehälter bezieht in dieser Branche und somit kann auch alleinerziehende Mütter können da vielleicht ihren Alltag besser bestreiten. Also solche Dinge, die Frauen tatsächlich bewegen, die stärker hervorheben. Und dann ist auch ein Thema, und da schaue ich jetzt vielleicht weniger in der EU, weil da funktioniert es ganz gut, aber der qualifizierte Zuzug oder Zuwanderung, das ist auch etwas, ich glaube, da kann Österreich durchaus noch etwas tun, dass man das einfach einfacher macht für Ausländer, die jetzt außerhalb der EU auch kommen, dass sie einfach in Österreich Fuß fassen und hier auch Frauen ermöglichen, leichter nach Österreich zu kommen und in diesem Bereich zu arbeiten. Wie gesagt, wir bemühen uns weiterhin laut zu sein, um Frauen für diesen Bereich zu begeistern.
Matita, was brauchen wir aus deiner Sicht noch? Du hast ja vorher auch schon gesagt, eine gewisse Zielstrebigkeit und Durchsetzungsstärke nebst dem Lautsein. Was könnte hier noch helfen aus deiner Sicht?
Viel öfters sich trauen, über die Erfolge zu sprechen. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir vielleicht auch noch haben und was ich selbst manchmal mitbekomme, dass ich nicht so schnell über einen Erfolg spreche. Und das, glaube ich, betrifft jetzt auch gerade EU oder Europa und dann auch das, was die Constanze gerade gesagt hat mit Amerika. Die sind da schon wesentlich kommunikativer und machen aus kleinsten Dingen eine Story, wo ich mir denke, woher nehmen die diese Dinge? Und ich glaube, das fehlt uns noch ein bisschen. Das ist aber nicht nur ein Frauenproblem, sondern meines Erachtens ein hausgemachtes europäisches Problem, das wir haben. Dass wir uns einfach unterschätzen und nicht so schnell über Dinge sprechen, die eigentlich schon wirklich toll sind und cool sind.
Verena, sprechen KMUs aus deiner Sicht zu leise? Brauchen sie mehr Selbstvertrauen?
Ja, brauchen sie auf jeden Fall. Ich glaube, die Problematik ist wirklich eine echte Ressourcenproblematik. Also wir sehen das ja auch als Wirtschaftskammer, wo wir angewiesen sind auf die Bereitschaft von Unternehmen, uns mit Expertise zur Verfügung zu stehen. Und da tue ich mir natürlich als größeres Unternehmen viel leichter, wenn ich auch Mitarbeiter habe, die hier an konkreten Projekten mitarbeiten können, die ich zu Terminen schicken kann, wo überhaupt jemand in der Lage ist, dass er sich, ich weiß nicht, 50 Seiten englischsprachige Richtlinie auf technische Dinge, ob die überhaupt machbar sind, durchliest. Ja, das ist ein echtes Ressourcenproblem. Und allein an dem Beispiel sehe ich, das kann ein großes Unternehmen eher stemmen, hier eine Fachkraft zu entsenden. Also es ist oft nicht, dass sie zu schüchtern sind oder ähnliches, sondern dass dafür irgendwie die Zeit fehlt. Wir versuchen als Wirtschaftskammer natürlich das sehr, sehr stark mitzunehmen, weil ja wirklich der Großteil unserer Unternehmen kleinst strukturiert ist. Aber ja, es braucht hier einfach viel mehr gemeinsames Tun. Und wenn ich jetzt in den Cybersecurity-Bereich an sich hineingehe, haben wir in den letzten Jahren ja schon auch die Erfahrung gemacht, dass das Feld sich ja so schnell entwickelt und so breit ist, dass ich das als kleines Unternehmen gar nicht mehr alle Bereiche abdecken kann. Das heißt, wenn ich das will, bin ich hier darauf angewiesen, dass ich mit anderen Unternehmen zusammenarbeite und Kooperationen bilde. Auch ganz kurz zu der Kinderbetreuung. Ich habe es ganz interessant gefunden, ich kann das nicht statistisch belegen, aber aus persönlichen Gesprächen, dass sehr viele Quereinsteigerinnen nach der Geburt von Kindern in die Cybersecurity kommen. Und das deckt sich ein bisschen mit einer Studie, die ich gelesen habe. Wenn wir uns den MINT-Bereich jetzt anschauen, dann ist der eigentlich erstaunlicherweise der MINT-Anteil in den relativ wohlhabenden Ländern. Da habe ich viel weniger Frauen im MINT-Bereich als in ärmeren Ländern. Und das wird in den Studien damit begründet, dass ich, wenn ich in einem wohlhabenden Land lebe, kann ich es mir eher leisten, das zu studieren, was mich, oder eine Ausbildung zu machen, was mich interessiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, aber jedenfalls deckt es sich damit, dass Frauen, glaube ich, nach der Geburt von den Kindern öfter sagen, okay, was brauche ich jetzt? Ich brauche einen wirklich guten, sicheren Job, wo ich wirklich gut verdienen kann mit absoluter Flexibilität. Und das ist Cybersecurity.
Ich glaube, es ist wirklich wichtig und ich kann ihm nur zustimmen, dass man dieses Image des Berufs immer weiter hervorhebt, als da er so kreativ, so flexibel ist. Cybersecurity ist global, das heißt, wir können uns austauschen und gerade eben die Kommunikation, ein klassisch weibliches Thema, ist mit der wichtigsten Dinge. Und wenn wir das schaffen, mehr in den Vordergrund zu stellen des Berufsbilds oder der Anforderung an den Beruf, ich glaube, dann können wir auch mehr Mädchen und Frauen ansprechen.
Alleine nur, wenn ich mir jetzt die Zahlen der letzten beiden Jahre anschaue, dann sehen wir doch auch eine Verschiebung der Arbeitswelten, weil so wie die Christina auch vorher gesagt hat, mit Zuzug aus Drittstaaten, wir erleben ja schon, dass Unternehmen ihre Cybersecurity-Rollen auch teilweise in Drittstaaten auslagern und dort die Leute auch im Homeoffice arbeiten dürfen, obwohl sie dort keine Niederlassung haben. Und diese Zahlen nehmen zu. Das heißt, wir haben aus volkswirtschaftlicher Sicht natürlich auch eine gewisse Verlagerung der Wertschöpfungskette aus Mangel an Alternativen und einfach weil der Fachkräftemangel auch eine der größten Digitalisierungsbremsen am Ende des Tages ist. Also ich glaube auch, so wie ihr gesagt habt, mit Kinderbetreuung und Ähnliches, all das zusammen wird uns als Gesellschaft noch vor große Herausforderungen stellen, damit wir diese Digitalisierungsbestrebungen zum einen und auf der anderen Seite Digitalisierung auch sicher zu machen, als Gesellschaft bewerkstelligen können. Und deshalb würde ich euch jetzt auch in die Schlussrunde einleiten, weil auch mit den Erfahrungen aus eurem bisherigen beruflichen Leben habt ihr gesehen, welche Themen uns alle bewegen und zurückblickend auch auf eure Ausbildung würde mich jetzt abschließend interessieren, welche Ausbildung würdet ihr heute wählen, wenn ihr nochmals den Einstieg in die Berufswelt machen könnte?
Also ich würde eine Mischung aus Technologie und Psychologie machen, weil, wie gesagt, es ist immer Technik dabei. Es schafft da den entsprechenden Respekt und auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Aber am Ende des Tages bedient man nicht nur Technologie, sondern arbeitet mit Menschen. Und somit ist es ganz gut, ein Verständnis für unterschiedliche Ansichtsweisen zu haben, kommunizieren zu können. Also eine Kombination zwischen Psychologie und Technik, das wäre mein Weg, den ich einschlagen würde.
Ich hatte über unser Women for Cyber Netzwerk Kontakt mit einer Dame aus Oberösterreich, die mir vorgestellt hat, es gibt dort Lehre Informationstechnologie, dass ich begleitet zur AHS-Matura machen kann in der Oberstufe. Und das wäre total meins gewesen, glaube ich. Ja.
Also ich würde auch bei der Breite bleiben und auch nach wie vor humanistisches Gymnasium wählen, wo ich auch war, weil es einfach einen komplett anderen gerade Zugang zur Philosophie und Ethik gibt, den man ja auch oft betrachten muss. Und ganz ehrlich, für mich, ich würde auch bei der Physik bleiben, einfach diese Liebe zum Verständnis des großen Ganzen und einfach dieser Fokus, erstmal das Problem zu verstehen, bevor man mit einer Lösung kommt. Das ist etwas, was so viel Zeit einem sparen kann am Schluss vom Tag, dass ich nicht missen möchte. Und Physik ist auch eins, sagen wir mal, der Einstiegsfächer auf der Naturwissenschaft, auf der MINT-Seite, wo man danach eigentlich alles machen kann. Also immer wieder Physik und Philosophie nebenbei.
Und ich würde wahrscheinlich genau das Gleiche machen, wie ich es jetzt gemacht habe, dass ich zuerst in einen sehr kreativen Bereich gehe und dann in einen Projektmanagement, projektlastigen Bereich gehe und dann wahrscheinlich in die IT gehe. Würde man mich wahrscheinlich in 2-3 Jahren fragen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, in die Cybersecurity natürlich. Aber ich glaube, da fehlt uns einfach noch ein bisschen was, dass wir dementsprechend Marketing betreiben, dass es diese Unterrichtsfächer gibt, beziehungsweise dass es da ein extrem großes Feld auch an zukünftigen Berufswegen gibt.
Vielen Dank für die unterschiedlichsten Ansichten, Einblicke und Ähnliches. Das heißt, also, wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, es gibt aus jeder Ecke, wo ich komme, aus jedem Hintergrund die Möglichkeit, in das spannende Thema Cybersicherheit einzusteigen. Wir brauchen die Vielfalt, wir brauchen die unterschiedlichen Betrachtungen, damit wir als Gesellschaft den Schritt schaffen und die Gesellschaft sicher machen können. Und der Einstieg in das Thema Cybersicherheit ist nie zu spät. Und wir alle freuen uns, wenn jeder aktiv mitwirkt. Ich sage vielen, vielen Dank an eine sehr spannende Runde, an Constanze Rödig, Verena Becker, Christina Beck und Madita Führer. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir freuen uns auf eine nächste Ausgabe unseres Impulse-Podcasts.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.